Der Adler Mannheim Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Folge vom Adler Mannheim Eishockey-Podcast. It's time to say goodbye. Die letzten Momente bis zum Abschiedsspiel von Markus King und Christoph Ullmann laufen. Wir freuen uns alle schon wahnsinnig und natürlich ist bei den beiden auch emotionale Achterbahnfahrt gerade angesagt. Was Ulle so alles bewegt, das wird er uns heute in der Podcast-Folge selbst erzählen. Ansonsten ist im Eishockey momentan eher so der Blick auf die Nationalmannschaft gerichtet, denn es ist ja Deutschland-Cup-Pause und der Deutschland-Cup läuft in Bayern. Da gucken wir natürlich auch kurz hin, aber wir werden nochmal auf die letzten Momente unserer Adler in den letzten DEL-Spielen gucken, auch da so ein bisschen analysieren, woran es lag und wie es nach der Pause dann weitergehen kann, hoffentlich ohne so viele Niederlagen wie jetzt zum Schluss. Viel Spaß heute wie immer mit Adler-Reporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Mir ist nicht der Arm eingeschlafen oder irgendwie sowas, sondern es kribbelt, aber aus einem anderen Grund. Ich freue mich unwahrscheinlich, alte Haudegen wiederzusehen und natürlich auf das Abschiedsspiel. Wie heftig ist das Kribbeln bei dir, Ulle?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig, richtig, richtig nervös. Wir haben heute Mittwoch, jetzt werden wir aufzeichnen. Das heißt, ich gehe noch zweimal schlafen und dann fahre ich einen Weg, den ich eigentlich jahrelang gefahren bin. Allerdings mit einem ganz, ganz anderen Gefühlschaos. Natürlich hast du Spiele gehabt, wenn du in die Arena gefahren bist, wo du gesagt hast, okay, heute kommt Straubing, Wolfsburg, die Eisbären, die Haie. Jetzt gibt's nicht so einen... ich will jetzt nicht mal sagen namhaften Gegner, Liga-Konkurrenten als Gegner, das ist, glaube ich, die richtige Formulierung, aber ein richtiges Gefühlschaos à la Achterbahnfahrt im, in mir drin. Also das ist wirklich zweimal schlafen noch und dann gehst du da raus, final. Das ist schon, das bewegt mich echt, das bewegt mich wirklich. Und ich mache mir da ganz, ganz viele Gedanken, wie der Tag verlaufen wird. Was mache ich vormittags, was mache ich mittags, um die Zeit rumzukriegen? Das ist so der Punkt, weil ich werde ja dann nervös, dann fängst du vielleicht an, aus Langeweile zu essen. Ein Mittagsschlaf wird es definitiv nicht werden, weil ich dafür viel zu nervös, viel zu aufgeregt bin und dann auch die ganzen Jungs, die da dabei sind. Und es ist tatsächlich auch viel, viel Organisation, viel Kommunikation in letzter Zeit gewesen, um dich da mal mit reinzuholen. Die Jungs rufen an und stellen Fragen, muss ich eine Hose, muss ich Handschuhe mitbringen oder kriege ich das gestellt aufgrund der farblichen Abstimmung mit dem Trikot? Die rufen mich halt an, brauche ich ein Handtuch oder sind im Ligabetrieb, ist es ja so, du kriegst immer Handtücher danach zum Duschen, auch bei Auswärtsspielen liegen Handtücher auf deinem Platz. Das sind so Sachen, damit musstest du dich ja gar nicht beschäftigen. Aber, Anti, da ich ja von Sternzeichen bin, ich ja Fuchs. Weiß nicht, ob du das wusstest, ich bin Fuchs.
Ich bin Hydrant.
Und der Kinky und ich, wir haben uns drum bemüht, wir haben das kommuniziert und wir wollten unbedingt eine Eiszeit am Abend vorher haben. Es gibt viele Jungs, die reisen schon früher an, die mit dem Flugzeug zum Beispiel kommen, aber auch ein Nico Püker aus Berlin oder Patrick Köppchen aus München, die kommen schon einen Tag eher. Und da haben wir gesagt, lass uns doch zusammen aufs Eis gehen. Lass uns doch nochmal zusammen trainieren, ein bisschen, wie der Patrick Köppchen sagt, übers Eis schlittern. Und dann hast du so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Es ist nicht, dass du aufs Eis gehst und gleich dieses große Event, sondern wir haben nochmal in der Nebenhalle Süd am Donnerstagabend einfach nur uns. Wir können richtig viel Zeit miteinander verbringen und werden da richtig, richtig, richtig Spaß haben. Werden auch ein Bier danach in der Kabine trinken. Da habe ich mich bereit erklärt, das Ganze zu organisieren. Danach packen wir alle. Wir müssen die Taschen nicht packen. Wir können die Sachen hängen lassen. Und dann gehen wir noch in die Stadt rein. Wir gehen zu unserem Lieblingsitaliener, zum Giovanni auf der Augusta-Anlage, gehen da noch was essen und läuten das ganze Event schon am Abend vorher ein. Und das ist was für mich, das nimmt mir Druck, das nimmt mir Spannung, weil ich viele Jungs schon sehe, Zeit mit denen verbringen kann und auch nochmal gemeinsam mit denen aufs Eis gehen kann. Bevor ich dann in meine Gefühlschaos-Achterbahn am Freitag einsteigen werde.
Also, ich kann es nur erahnen, wie sehr du dich darauf freust. Ich habe noch eine Abschlussfrage dazu. Also, das kommt am Schluss. Lass uns ganz kurz mal über einen neuen Ausrüstungsgegenstand. Naja, neu ist er ja nicht, aber ab dem 01.01.24 ist er verpflichtend. Der Halsschutz oder die Halskrause, wie man früher gesagt hat, immer. Ich glaube, nach dem, was passiert ist, nach dem, was früher schon passiert ist, absolut sinnvoll. Ich denke auch, dass es was ist, Ulle, wo man sich schnell dran gewöhnen kann.
Auf jeden Fall, das sind ja Sachen, die jeder Eishockeyspieler kennt. Und wenn ich jetzt rausgucke, Anti, es wird Herbst, ich bin heute ein bisschen höher geschlossen. Du hast auch einen Pulli an. Man trägt ja auch gerne zu so einer Jahreszeit einen Rollkragenpulli, weil es einfach warm hält. Und der Halsschutz, den kennt jeder Eishockeyspieler. Es ist verpflichtend, im deutschen Nachwuchs mit Halskrause und Vollvisier zu spielen. Und es ist jetzt keine Regelanpassung, Anti, wo man sagt, die Tore wären größer, der Puck wird kleiner, ja, der Puck wird leichter. Du hast in der Vergangenheit mit ganz anderen materiellen Veränderungen zu tun gehabt. Bestes Beispiel sind die Schläger. Früher hat man mit Holzschläger gespielt. Irgendwann gab es den sogenannten Carbon-Schläger, Schaft, wo du Holzkellen hattest, die du unten reingesteckt hast, wo quasi der Schaft immer der gleiche blieb und du nur die Kellen gewechselt hast. Jetzt hast du Hightech-Schläger, die teilweise von Golffirmen produziert werden, weil du dann einen anderen Flex, einen anderen Kickpoint hast. Das sind wirklich materielle Veränderungen, die einen Ausschlag geben. Mhm. Also wo Torhüter gesagt haben, wo die neuen Schläger kamen, ich erinnere mich, Torhüter sind teilweise, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor einigen Jahren haben NHL-Torhüter gesagt, die sind am Anfang im Training aus dem Tor gegangen. Die haben gesagt, ja, das war Wahnsinn, wie schnell die Jungs abziehen, wie hart die schießen, wie unkontrolliert und für sie nicht ersichtlich dieser Schuss auf einmal kommt. Mhm. Was das für Veränderungen waren. Und jetzt sprechen wir von einer kleinen Anpassung in der Ausrüstung, die keinen Einfluss auf den Gegner hat, die keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Spiels hat, auf den Ausgang des Spiels, aber ein sehr, sehr großer Sicherheitsfaktor ist. Und man kann sich dann fragen, warum denn erst zum 1.1. Hintergrund ist aber das, dass die Hersteller das Ganze ja in der Masse auch produzieren und ausliefern müssen. Deswegen findet es erst zum 1.1.24 statt. Unterschreibe ich sofort, Anti. Und was ich super finde, wenn man da zwischen den oder den Text gelesen hat, es wurde einstimmig von allen Liga-Vertretern entschieden. Also das heißt, keine einzige Hand ist unten geblieben, als da abgestimmt wurde. Keiner hat gesagt, nee, da spreche ich mich dagegen aus. Das finde ich sehr, sehr positiv. In Mannheim hat man es gesehen, in Augsburg hat man es gesehen. Ich war ein bisschen überrascht in dem Spiel, was ich kommentiert habe. Schwenningen gegen Berlin, da hat, Schwenningen gegen Köln. Am Sonntag, da hatte keiner eine Halskrause.
Habe ich auch gesehen, ja. Hat mich auch gewundert, dass nicht mal einer, bei Augsburg war es so, weiß ich noch, direkt beim nächsten Spiel dann, haben Jungs dann schon direkt Halsschutz angehabt, fast alle. Einfach aus dem Grund, nicht alle, weil so viele konnten nicht sofort geliefert werden. Das ist der Punkt. Jetzt ist es verpflichtend in England, es ist in Deutschland, kommt bestimmt DEL2, denkt drüber nach, oder in der DEL2 werden viele Spieler freiwillig tragen, wenn es noch nicht zum 1.1. kommt und so weiter. Also es muss eine Masse produziert werden an neuen Halsschutz-Ausrüstungsgegenständen. Die sind ja nicht einfach so, wie man es im Juniorenbereich hat, dass man so einen Klettverschluss hat, sondern die werden auch unterm Arm festgemacht. Also es wird so unterm Arm festgemacht, dass es auch nicht verrutschen kann, dass es wirklich
das
auch...
Wie ein T-Shirt, das ist richtig, wie ein T-Shirt, Oberteil, genau, das du anziehst, was, genau, richtig. Aber hol uns mal da ein bisschen ab. Du bist ja finnischer Herkunft. Ich weiß nicht, ob die Leute das wussten, aber in Skandinavien ist es ja gang und gäbe. In Skandinavien, wenn du Champions Hockey League spielst, du kommst da an, die spielen alle mit Halskrause. Ja. Teilweise auch, ist der Ohrenschutz auch verpflichtend in Skandinavien? In Deutschland macht man den ja immer sofort raus, aber erklär mal um die Selbstverständlichkeit von dem Halsschutz, mit dem die auch in einer der Top-Ligen Europas damit umgehen und spielen.
Ja, also in Finnland war es zum Beispiel so, es kam Mitte der 90er Jahre, nagel mich nicht fest, ich würde sagen so 97, 98 oder so kam es zum ersten Mal. Und wenn du halt, das Gute ist, wenn du halt diese Top-Spieler, deine Nationalspieler, die Vorbilder auch siehst mit dem Halsschutz, da kommt kein junger Spieler in die Liga und sagt, nee, ich ziehe das Ding nicht an. Oder irgendwie, es wird so natürlich. Also es ist einfach, in Schweden gab es da auch mal einen Unfall damit, also so und irgendwann, ich kann dir die Jahreszahlen nicht mehr sagen, aber schon lange, lange wird damit gespielt. Und das ist ein Bild geworden, was ganz normal ist, dass man den Hals halt fast nicht sieht, als hätten die Eishockeyspieler in Finnland und Schweden halt eben Rollkragenpullis an, unten drunter. Und entsprechend, also ist es eine Geschichte, da gewöhnt man sich dran. Ich weiß, es kann ein bisschen kratzen. Ich bin auch einer, der so den Hals gerne frei hat, wenn ich joggen gehe oder irgendwie sowas. Ich ziehe keinen Schal an oder irgendwie sowas, weil es reibt so. Aber daran kann man sich gewöhnen, weil beim Joggen Schal muss man nicht anziehen. Das ist kein Sicherheitsfaktor. Aber wenn du weißt, das kann dein Leben retten, und wenn du weißt, dass es dann wirklich auch was ist, wo man sich dran gewöhnen kann, da wird auch der am allerwenigsten damit anfangen kann und sagt, oh, ich kann damit nicht spielen, der wird sich auch irgendwann dran gewöhnen. Also von daher, der Gewöhnungsfaktor, ja, ist bei Weitem nicht so heftig wie der Schutz, den dieser Ausrüstungsgegenstand halt einfach dann bieten kann.
So ist es. Und wenn man das Ganze nochmal abrundet, der Spieler Luca Zitterbart, der letztes Jahr im Dienste der DEG war und jetzt beim ERC Ingolstadt spielt, spielt ja mit Vollgesichtsschutz. Und Hintergrund dabei ist keine Verletzung, kein Nasenbeinbruch oder keine Sache mit den Zähnen, sondern er sagt einfach, ich will mir mein Gesicht nicht zerschießen lassen. Ich habe keine Lust, irgendwann mit einem Kieferbruch, mit einer gebrochenen Nase vom Eis zu gehen. Er sagt, ja, das ist mein Job und es spricht nichts dagegen, dass ich mein Gesicht dabei schütze. Und das ist für mich auch was, da ziehe ich, jetzt kann ich es heute sogar so machen, da ziehe ich den Hut. Da habe ich allergrößten Respekt vor, dass der Junge nicht sagt, nee, da bin ich ja der Einzige. Wie sieht denn das aus? Was sagen die anderen? Sondern der sagt, das ist mein Gesicht, das ist meine Gesundheit, das ist meine Sicherheit und ich spiele damit. Und es spricht ja von den Regularien nichts dagegen. Und dann sagt er halt, okay, ich habe das an. Und da muss ich auch sagen, da habe ich ganz, ganz großen Respekt davor, dass der als Alleiniger in der Liga sagt, ich mache das so und warum nicht? Der wird vielleicht irgendwann, wenn du die ganzen, du kennst ja dieses typische Eishockey-Lachen, John Tripp, Niki Gotsch, die jetzt auch am Wochenende hier in der SAP-Arena sind, das wird Luca Zitterbart halt nicht haben. Und da muss ich auch sagen, ziehe ich auch meinen Hut.
Ja, definitiv. Also das ist durchaus was auch nicht mehr irgendwo eine Schande sein sollte. Aber das soll jeder selbst entscheiden, finde ich, mit dem, weil das ist eine Sichtfeldeinschränkung, es ist so. Ja, und da muss ich sagen, also ich kann mich erinnern, als ich im Nachwuchs mit Gitter gespielt habe, also es hat mich immer gestört, obwohl ich wusste, es gibt keine Option, das Gitter abzunehmen und dann später mal ohne Gitter gespielt und dann, du siehst das ganz anders. Und weil das Spiel auch so dynamisch geworden ist, kann so eine Sichtfeldeinschränkung auch gefährlich sein. Also deswegen finde ich, da ist es wieder so eine Sache, wie kommt man damit zurecht? Und selbst auch so ein Vollvisier, was Luca Zitterbart hat, bricht das Licht ein kleines bisschen anders. Und für mich wäre es schon schwierig. Ich kenne Leute, die wirklich Probleme hatten, als Visierpflicht wurde, die gesagt haben, ich kann damit nicht spielen. Ich kann mich erinnern, Jeff Schanz hatte immer das Visier so weit oben geklappt, wie es nur ging. Du hast gedacht, das ist eher so wie bei so einem Cappy, so dieser Schirm vom Cappy, weil er gesagt hat, ich sehe da nicht richtig.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Da sind einfach Jungs dabei gewesen, die waren es komplett gewohnt, ohne zu spielen in Nordamerika. Ja. Das darf man ja mittlerweile auch nicht mehr. In der NHL ist ja auch Halbvisierpflicht. Aber ich gebe dir absolut recht, das Gitter als Nachwuchsspieler, plötzlich bekommst du ein Halbvisier. Du hast dann wie so einen kleinen schwarzen Strich erstmal, den du siehst. Du sprichst davon, wie das Licht bricht. Aber ich bleibe auch dabei, Anti, das ist alles Gewohnheitssache. Wenn du sagst, ich komme am Anfang damit nicht klar, gib dem Ganzen einfach 1-2 Wochen und du kannst damit spielen. Und tolle Sache mit der Halskrause. Ich finde es super. Mein Sohn hat auch schon zwei von diesen T-Shirts jetzt zu Hause hängen. Er musste ja auch mit Halskrause die ganze Zeit schon spielen. Wir haben jetzt 2 von diesen T-Shirts gekauft und super Sache. Dass für uns das Licht aber nicht bricht hier, Anti, dass wir keine falsche Sicht auf die Dinge bekommen, gehen wir mal kurz in die Drittelpause und sprechen ein bisschen über die, die Leistung steht vielleicht gerade etwas im Schatten, wenn wir bei Lichtverhältnissen bleiben, über die Adler Mannheim. Bulli geht Richtung, suchst du ja aus, Anti, Richtung Düsseldorf, Richtung Straubing nach dem letzten Wochenende, beziehungsweise sogar 5 Niederlagen aus den letzten 6 Spielen. Also ich würde sagen, das Bulli haben wir glatt verloren, wenn wir jetzt die Adlerbrille aufhaben. Ich fange mal positiv an. Ich bin gerne einer, der positive Sachen anspricht. Ein Derby-Erfolg zu Hause gegen Frankfurt ist unglaublich wichtig, aber würdest du sagen, die Pause kam jetzt zur richtigen Zeit, dass man da mal durchschnaufen kann, dass man da wegkommt? Und ich bleibe weiter positiv, Andi. Beim nächsten Eishockey-Heimspiel in der SAP-Arena, zwar am Freitag beim Abschiedsspiel, da gibt es keine Niederlage.
Ja, da gibt es nur Gewinner. Das muss man sagen. Das nächste Eishockeyspiel in der SAP-Arena wird nur Gewinner hervorbringen. Das auf alle Fälle. Ja, also die Pause kommt zur rechten Zeit. Meine These ist ja folgende. Mag sein, dass die ein bisschen zu steil ist, aber ich sage einfach, und ich versuche es mal zu belegen, warum ich es sage. Also die Pause kommt deswegen absolut zur rechten Zeit. Du hast viele Verletzte momentan. Die Big Guys müssen viele Minuten abreißen. Matthias Plachter spielt über 20 Minuten, 24 Minuten teilweise. Weil du musst natürlich auch die Big Guys einsetzen in solchen Situationen. Du kannst nicht die Jungs nehmen, die und sagen so, jetzt musst du aber mehr draufpacken, sondern du musst wirklich diejenigen nehmen, die Unterschiedsspieler sind. Und ich glaube, da diskutiert mit mir keiner, ob Matthias Plachter ein Unterschiedsspieler ist oder nicht. Und zum Beispiel, ich greife den Matthias Plachter da mal raus. Du kannst dann nicht sagen, hey, jetzt Simon Thiel, Noel Safran oder Paul Meyer meinetwegen als Verteidiger oder wer auch immer, Yannick Broske, ihr müsst es jetzt machen, ihr müsst jetzt reißen. Klar müssen die jetzt auch ein bisschen, sich Haare auf der Brust wachsen lassen durch die Situation. Aber es ist so, du kannst es nicht auf die jungen Spieler abladen. Deswegen finde ich es gut, dass die nicht jetzt übermäßig viel Eiszeit bekommen, in Situationen kommen, wo sie einfach noch nicht reif genug sind zu spielen. Das Potenzial dazu haben sie, das ist ja überhaupt keine Frage. Nur die Reife muss wachsen und die Reife kriegst du durch Erfahrung und sonst nichts. Und da kannst du keinen Umweg nehmen zur Erfahrung. Das ist eben der Punkt. Und dann hast du Spieler, dann packe ich mal einen raus, Maximilian Eisenmenger, der eigentlich als 14. Stürmer geholt worden ist, als einer, der die Tiefe im Kader zum Beispiel geben soll. Ja? Den holst du der performt sehr, sehr gut. Aber es ist halt nun mal eher ein vierte Reihe-Spieler, der ungefähr 10 Minuten Eiszeit haben sollte oder auch mal dann aus dem Kader gestrichen wird für das eine oder andere Spiel, so wie eigentlich zu Anfang der Saison und bei der Champions League als es so war, dass eben alle an Bord waren. Jetzt hast du so viele Verletzte. Der ist dein dritte Reihe Center. Eigentlich ein Spieler, ein Ergänzungsspieler. Und der macht seine Sache gut, nicht falsch verstehen. Nur daran siehst du, dass die Mannschaft alles andere als komplett ist, wenn plötzlich Ergänzungsspieler 16 Minuten spielen müssen. Dann hast du ein Problem. Ja? Weil dann kannst du nicht mehr da performen. Also dann bist du kein High-Performer Team mehr, sondern du bist ein Team, was irgendwo Durchschnitt nur noch machen kann. Plus deine Big Guys sind platt, haben keine Möglichkeit gehabt, sich auszuruhen. Und dann hast du in den Spielen eben diese Konzentrationsmängel, diese Fehlpässe, diesen Schritt zu spät sein. Also alles das, was man in diesen Spielen sieht, hat man. Aber jetzt kommt das große Aber bei mir. Trotz alledem als Adler Mannheim musst du gegen Iserlohn den Anspruch haben zu gewinnen, gegen Augsburg den Anspruch haben zu gewinnen, gegen Frankfurt, gut, da hast du gewonnen, das ist zweimal Düsseldorf, genau, in Düsseldorf. Du musst aus Düsseldorf Punkte holen, Punkt. Ja, und das ist also so das Spannungsfeld ein bisschen. Also auf der einen Seite ist es so, du hast diese Mängel, diese Probleme, die ich angesprochen habe, die eben aus dieser Müdigkeit kommen. Man muss sich nur Ingolstadt und München anschauen. Die haben auch nicht so toll performt, weil sie in der Champions League sind, weil das unfassbar viele Körner kostet. Das ist alles keine Entschuldigung, weil erwarten muss man trotzdem mehr. Die Mannschaft liefert nicht, weil sie es momentan, ist meine These, nicht kann. Und ich kann nur mich darauf freuen, wenn wieder der eine oder andere zurückkommt und die Pause jetzt erstmal rum ist, dass man einfach auch in der Pause relaxen konnte. Du weißt am besten, Ole, wie es ist, wenn man ein paar Tage Pause hat, was es für den Körper bedeutet und für den Kopf bedeutet.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Da kann man wirklich die Formulierung herausnehmen, dass man sagt, die Pause kommt zur richtigen Zeit. Das waren jetzt 5 Niederlage aus 6 Spielen. Du brauchst auch deine Big Boys wieder. Du gibst denen eine Woche Zeit, beziehungsweise fast anderthalb bis zwei Wochen bis zum nächsten Spiel, dass die regenerieren können, dass die sich wieder rantrainieren können, dass die ihre Wunden lecken. Ich betrachte das immer gerne aus zwei Blickwinkeln. Jetzt hast du die Situation Mannheim, 5 Niederlage, 6 Spiele, sagst, oh Gott sei Dank kommt die Pause zur richtigen Zeit. Jungs, fahrt mal weg, kriegt den Kopf frei und kommt erholt wieder. Jetzt nimmst du aber die Eisbären Berlin. Oder fand ich eine sehr, sehr interessante Interviewfrage in Schwenningen. Als das Spiel Schwenningen gegen Köln vorbei war, wurden zwei Spieler interviewt. Da kam die Frage an Phil Hungeregger und eben auch an Maximilian Glötzl vom KIC. Der KIC hatte in Berlin gewonnen, hat 3 Punkte aus Schwenningen mitgenommen. Würdet ihr gerne diese Euphorie, auf der ihr gerade seid, diese Erfolgswelle, würdet ihr die gerne jetzt weiterschwimmen? Kommt die Pause zu einem ungünstigen Zeitpunkt? Genauso die Schwenninger, die hatten jetzt 4 Punkte bisher zu Hause abgegeben. Da läuft es ja auch richtig, richtig gut. Ich meine, die Wild Wings gehen jetzt als 7. in die Pause. Da war die gleiche Frage. Kommt die Pause jetzt eigentlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil ihr richtig, richtig gut drauf seid? Das ist ja auch eine Sache, wie du das Ganze betrachten kannst. Sind wir gerade richtig gut drauf und sagen, boah, Gott sei Dank können wir jetzt ein bisschen durchschnaufen, um dann noch einen draufzupacken. Vielleicht nimmt dich das auch ein bisschen aus dem Rhythmus. So, und die Mannheimer haben jetzt eine andere Situation. Vielleicht kommt die Pause da, ich würde fast sagen, zur richtigen Zeit, dass man da jetzt die Köpfe freikriegt. Die Coaches haben Zeit, das Ganze nochmal zu analysieren, aufzuarbeiten, vielleicht an ein paar Defiziten, an ein paar Schwächen zu arbeiten. Wie du schon sagst, wenn du eben in Düsseldorf spielst, wenn du da zweimal verlierst, und es waren ja wirklich knappe Ergebnisse. Es war einmal dieses 3-2 zuletzt und zuletzt, gut, war es ein 4-1. Aber ist dann vielleicht das Powerplay-Hebel, wo ich sage, okay, wenn ich zweimal im ersten Drittel im Powerplay schon zuschlage, dann nimmt das Spiel einen ganz anderen Verlauf, eine ganz andere Wendung. Ist es eine ganz andere Geschichte, die das Spiel schreibt? Das finde ich dann immer auch gut, dass du auch, im Englischen sagt man humble, dass du da wirklich wieder sagst, ich bin nicht die Mannschaft, die Übermannschaft in der Liga, sondern ich muss auch ein bisschen bescheiden bleiben. Ich muss auch meine Zweikämpfe gewinnen, um vors gegnerische Tor zu kommen, um dann da einen erfolgreichen Abschluss hinzukriegen. Also ich würde nicht sagen, dass wir dass du dich in einer dramatischen Situation befindest. Du bist Fünfter. Du hast 30 Punkte. München vor dir hat 31 und dann Straubing und Bremerhaven auf der 2 und auf der 3 jeweils 36. Also jetzt so ein 0-Punkte-Wochenende, was die Adler hingelegt haben, kann den anderen Mannschaften nach der Pause genauso passieren. Und du musst aber, und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, du bist immer nur so stark wie dein nächstes Spiel. So, wenn du jetzt sagst, du hast 10 Siege in Folge, sagt jeder, huhu, haha, du bist eine super Mannschaft, aber du musst es im nächsten Spiel wieder beweisen, unterstreichen und wieder abrufen. So, und da haben die Adler jetzt eben die Möglichkeit, nach der Pause startest du in der Champions Hockey League und dann, Anti, was kann es Schöneres geben? Du empfängst zu Hause Bremerhaven und darfst dann nach Ingolstadt reisen. Bremerhaven aktuell Zweiter, dann in Ingolstadt gegen einen Vizemeister. Ein besseres Wochenende kann doch gar nicht kommen. Von der Euphorie könntest du jetzt sagen, oh, wir bräuchten die Eisbären, die Haie, die Frankfurter. Aber warum wieder diese Euphorie von außen reintragen, die dich pusht? Sondern du musst wirklich schauen, selber kriegst du dein Spiel hin. Bremerhaven, Top-Mannschaft, Top-Gegner, die haben einen richtigen Lauf. Und dann nach Ingolstadt. Ich glaube, besser kannst du nicht in das Wochenende dann starten nach der Pause und dementsprechend schau, dass deine Verletzten zurückkommen. Die Physioabteilung muss jetzt heiß laufen, die Jungs müssen wieder rangeführt werden. Kommt alle zum Abschiedsspiel, schaut euch an, wie man es machen kann, wie es richtig läuft, um dann eben aus der Pause zu kommen und zu sagen, was? Ich habe jetzt gar nicht verstanden, was war vor 2 Wochen nochmal? Ja klar, wir hatten eine Durststrecke, aber jetzt sind wir wieder da, jetzt sind wir wieder on.
Genau, man darf genau diese Aspekte, du hast eingangs gesagt, du versuchst positiv anzugehen und genau so muss man es machen. Was schlecht läuft, das weiß jeder. Dass mir der Puck über den Schläger gesprungen ist, wo ich eine gute Torchance hatte, das habe ich gemerkt. Nur, was ziehe ich da Gutes draus? Was versuche ich irgendwie, also nicht aus der Situation was Gutes rausziehen, sondern schauen, was läuft und woran man anknüpfen kann. Und das kann auch zum Beispiel im Mannschaftsgefüge einfach, dass die Mannschaft intakt ist, dass da alles in Ordnung ist, die Kabine trotz alledem das Negative nicht an sich ranlässt. Also das sind auch die Sachen, die man dann auch irgendwo schützen muss und versuchen muss, auch dann gemeinsam da aus der Nummer rauszukommen. Man darf ja eins nicht vergessen, es gibt ja noch dieses Champions-League-Spiel in Rapperswil zunächst mal. Du fängst also nach der Pause an, irgendwo, sagen wir mal, ein bisschen unterm Radar. Ja, sagen wir mal, du bist in der Schweiz, fängst dort an und in der Champions League, ja, da gibt es keinen Favoriten, weil beides sind europäische Spitzenteams, also zumindest Spitzenclubs. Sagen wir es mal so, ob sie Spitzenteams sind, das müssen sie in jedem Spiel immer wieder beweisen. Momentan haben die Adler den Beweis jetzt in den letzten Spielen nicht gebracht. Aber wie gesagt, ich glaube daran, dass die Adler auch da sehr gut performen können. Ich glaube auch, dass es wirklich ein guter Start ist mit der Champions League und dann 2 wirklich gute Gegner, wo du dann auch sagen musst, hey, wir brauchen da nicht von außen irgendwie eine Motivation oder sonst was. Wenn wir nicht 100% bringen, dann haben wir gar keine Chance. Also da kommt jeder gleich direkt in diesen Modus rein, wo du sein musst, um Spiele zu gewinnen.
Und wo es aktuell richtig gut läuft und wer wahnsinnig viele Spiele gewinnt, da schauen wir jetzt mal im zweiten Drittel drauf, wenn wir auf die Liga gucken. Und das Ganze vorwegzunehmen, würde ich einen Abstecher mit dir nach Berlin und auch nach Bremerhaven machen, Anti. Aber auch mal so ein bisschen auf die Sorgen und Kellerkinder der Tabelle gucken, was gerade in Nürnberg und auch in Iserlohn nicht so rund läuft. So, Anti, jetzt machen wir es ganz getreu einer Mannschaftssitzung eines Trainerstabs-like. Wir fangen immer mit den negativen Sachen an, um mit positiven Sachen die Mannschaft zu entlassen. Also negativ, Anti, aus meiner Sicht. Am Seiler See läuft vieles wirklich überhaupt nicht rund. Und Nürnberg macht mir zuletzt ganz, ganz große Sorgen. 5 Niederlagen in Folge. Dabei gab es 7 Gegentreffer in Straubing, 5 in München, 10 zu Hause gegen Berlin, 5 zu Hause gegen Wolfsburg und zuletzt 6 bei den Augsburger Panther. Ist das was für dich, wo du sagst, Entertainment-Eishockey leider am falschen Ende des Schlägers?
Ja, also ich bin kein Freund von einem Spiel, wo viele Tore fallen, weil da passt. Also viele mögen es, ich mag es nicht, weil ich weiß, da sind Sachen passieren da, die eigentlich nicht passieren sollten. Anfängerfehler, ich sage Kinder-Eishockey manchmal dazu, weil einfach manche spielen dann ein bisschen wie man als Kind spielt, so versucht sich da durchzuzocken und so weiter und verliert Scheiben. Es gibt Konter und so weiter. Also solche Sachen passieren da ja. Oder dann der Torhüter steht völlig neben sich. Das sind so Sachen, die möchte ich nicht dringend sehen. Also das ist nicht so mein Verständnis vom schönen Eishockey. Wer das mag, das ist absolut in Ordnung. Jeder hat ja einen anderen Ansatz, jeder hat einen anderen Anspruch an so ein Spiel. Also ich mag es nicht besonders. Bei den Nürnbergern muss ich sagen, das ist eine Mannschaft, die vielleicht die Mannschaft ist, die vielleicht am wenigsten Reife hat, weil die sehr, sehr viele junge Spieler haben und entsprechend die noch entwickelt werden müssen. Und diese Entwicklung, das hatte ich vorhin schon gesagt, in so einer Entwicklung gibt es keine Abkürzungen. Du musst eben diese Spiele auf den Tacho bekommen, diese Meter auf den Tacho bekommen und entsprechend haben sie einfach offensiv gutes Potenzial. Manchmal ist das Spiel ohne Scheibe bei Nürnberg einfach schwach. Und dann musst du, und da brauchst du eigentlich mehr Erfahrung. Aber auf der anderen Seite hast du so eine Unbekümmertheit, was vielen auch Freude macht in Nürnberg. Also, das ist so eine Sache, die momentan nicht ganz in der Balance ist.
You can't buy experience, sagt der Kanadier in der Kabine. Erfahrung kannst du nicht kaufen. Du kannst auch nicht in den Kraftraum gehen und dir diese mit einer Handelscheibe antrainieren. Das fand ich ganz witzig. Da habe ich als jüngerer Spieler auch öfter mal nachdenken müssen. Und das ist es genau, was du ansprichst. Du hast eine junge Mannschaft, denen fehlt da die Reife. Und die musst du erstmal auf den Tacho bringen. Du kannst nicht sagen, du machst jetzt ein paar extra Schichten im Kraftraum und bringst dann die nötige Erfahrung mit. Da gebe ich dir absolut recht. Am Seiler See läuft es aber auch überhaupt nicht rund, Antti. Da haben wir zuletzt schon mal drüber gesprochen. Du hast 5 Punkte Rückstand auf dem Vorletzten, dein Torverhältnis mit 38 zu 84, Antti. Das ist unfassbar. Das ist auch ein riesen, riesen Brett. Ich bin gespannt, ob da ein neuer Trainer präsentiert wird.
Doug Shedden ist im Gespräch.
Doug Shedden ist im Gespräch, okay, dann haben wir da zumindest schon mal einen Rumor. Aber da bin ich echt gespannt, wie die Roosters sich rehabilitieren nach der Pause, wenn man sagt, von Wunden lecken. Also da wird's. Ich denke dann immer tatsächlich so ein bisschen an den Hund, der dir, der unterm Tisch sitzt und dir die Füße leckt, wenn du keine Socken an hast. Also ich weiß gar nicht, wie viele Kabinen-Wauwaus die Roosters da, wenn es um Harmonie geht, in die Kabine holen müssen. Aber schauen wir doch mal nach oben. Ich habe gesagt, wir wollen mit positiven Sachen enden. Wer mir richtig, richtig Spaß macht, sind die Fishtown Pinguins und auch die Eisbären Berlin. Die spielen ein super Hockey. Das macht Spaß von der Art und Weise, wie gespielt wird, die Ergebnisse, die da eingefahren werden. Berlin hat jetzt zuletzt 4-1 in Ingolstadt gewonnen. Da gab es 4 Siege aus den letzten 5 Spielen. Auch das Spiel, was sie 0-1 nach Penaltyschießen zu Hause gegen die Kölner Haie verloren haben, war ein sensationelles Eishockeyspiel. Ja. Davor der 10-2 Auswärtserfolg in Nürnberg. Es gab ein 3-2 nach Verlängerung im Spitzenspiel gegen Straubing und ein 5-3 Erfolg gegen Schwenningen und zuletzt eine Niederlage, man wird es kaum glauben, 4-2 zu Hause gegen Bremerhaven. Und da sind wir gleich bei Bremerhaven. Das ist ja unfassbar, wenn du da mal reinguckst, wie viele Siege die da zuletzt eingefahren haben. Das sind 8 Siege in Folge, Antti. Wie viel Spaß macht dir das, wenn du über die sprichst? Und ich bin ja schon der Typ, der sagt, bei aller Rivalität und Konkurrenz, die wir damals auch bei mir aus Spielersicht gegen die Eisbären hatten, aber ich bin, wenn ich es jetzt neutral betrachte, ich finde es schön, wenn die Eisbären wieder oben in der Tabelle mitspielen. Das letztes Jahr, das hat keinen Spaß gemacht. Die Liga braucht aus meiner Sicht die Eisbären schon da oben mit dabei.
Total. Also darüber hatten wir es auch zu Beginn der Saison hier bei unserem Podcast, dass wir immer wieder gesagt haben, ja, die Liga braucht gute Berliner, damit es spannend bleibt. Und was mich beeindruckt, ist tatsächlich, dass sie es geschafft haben, kollektiv als Club, als Fangemeinschaft, als komplette Gruppe, die alle zu diesem Eishockey-Club gehören, die haben es gemeinsam geschafft, da rauszukommen aus der letzten Saison, nicht mal die Playoffs geschafft, wirklich desolat gewesen teilweise und keiner konnte genau erklären, an was es liegt, warum das so war. Da hat einfach alles nicht mehr gepasst. Und da, das ist so der klassische Fall gewesen. Du kommst in so einen Abwärtsstrudel und du kommst da nicht mehr raus. Du schaffst es nicht mehr. Phasenweise, du gewinnst dann 2, 3 Spiele, denkst du, oh, jetzt kommen wir da wieder raus. Und dann fällst du gerade wieder voll ins Loch rein und musst dich da wieder rausarbeiten und schaffst es einfach nicht mehr. Das war letzte Saison Berlin. Und die schaffen es mit demselben Coach, mit demselben Manager, mit vielen Spielern, die sie behalten haben auch. Klar, einige neue Spieler, keine Frage. Also mich beeindruckt das, dass man einfach weiter an sich glaubt, bestimmte Sachen abstellen kann, bestimmte vielleicht auch Angewohnheiten, schlechte Angewohnheiten, die man sich im Laufe der Jahre möglicherweise als Club auch irgendwo angeeignet hat, dass man dann sagt, okay, lass uns das beiseite schieben, wir sind gut, wir haben gute Spieler und diese Saison beweisen sie es. Aber man darf auch nicht vergessen, jede Mannschaft bekommt auch mal ein Tief. Unsere Adler haben das Tief jetzt und sie bleiben Fünfter, also sind vom vierten Platz auf den fünften Platz nur runtergefallen. Klar, es ist relativ eng, aber der Schaden ist irgendwo noch einzugrenzen. Und wenn Berlin so einen kleinen Abwärtstrend bekommt, werden sie auch noch federn lassen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber ich muss auch sagen, mir macht es unheimlich Spaß, dass auch oben wirklich wieder sich Mannschaften festgesetzt haben, wie zum Beispiel Straubing. Die muss man ja immer schon inzwischen zu den Top 6, zu den Top 4 rechnen. Die spielen richtig gutes Eishockey. Dann hast du Wolfsburg, die momentan nicht ganz so performen, wie sie eigentlich performt haben. Aber Bremerhaven, was du angesprochen hast, also wirklich macht richtig Spaß, das zu sehen. Und die kompensieren auch ihre Verletzten relativ gut. Also der Karabanken-Express ist immer wieder auseinandergerissen, weil du da immer wieder mal Urbas, Werlich und so weiter, weil die halt verletzt sind und trotz alledem funktioniert es dort. Also ich bin wirklich begeistert von Bremerhaven.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und wie du es auch sagst, man muss Straubing und auch Bremerhaven hast du ja aktuell immer mit da oben auf dem Radar. Ich bin gespannt, wie die Haie weiter performen, auch wie der ERC Ingolstadt. Die sind ja schwieriger aus den Startlöchern gekommen. Was da nach der Pause passiert, wie man da jetzt das spielfreie Wochenende nutzt, um an Sachen zu feilen, an Sachen zu arbeiten. Und das verspricht auf jeden Fall. Und wir kommen jetzt in diese geile Zeit nach der Deutschlandcup-Pause, Anti, wenn es dann Richtung Weihnachten geht und du jeden zweiten Tag spielst, ganz, ganz viele Spiele abreißt. Deswegen haben wir in der Kabine immer gesagt, die Punkte, die Hänschen holt, muss Hans dann hinten raus nicht mehr erarbeiten und erkämpfen. Deswegen, ja, du hast es gesagt, es ist ein Schaden, der absolut okay ist, wenn du jetzt ein Tief hast auf der 5. Genauso hat man gesagt, dass München ein bisschen stottrig gestartet ist, nach Don Jackson jetzt mit Toni, aber die sind auf Platz 4. Also das ist alles irgendwo definitiv überschaubar in dem Rahmen, mit dem man weiterarbeiten kann. Und wir gucken mal, wir müssen jetzt ein bisschen spurten, Anti, schnell auf Schwarz-Rot-Gold. Der Deutschlandcup steht an. Und zwar einmal in männlicher Variante und dann auch in weiblicher Form.
Ganz genau, also es ist das Turnier und ich finde es, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich finde es klasse, dass das Turnier gemeinsam stattfindet und Patrick Reimer hat es auch gesagt, dass er versteht diese Trennung, die manche im Kopf haben, gar nicht. Für ihn ist es immer ein Eishockey-Verband, der hier vertreten wird, also wörtlich hat er gesagt, bei uns in den Köpfen ist da sowieso keine Trennung zwischen Frauen- und Männer-Eishockey. Es geht um das deutsche Eishockey im Ganzen und da können und sollten wir voneinander lernen. Und ich glaube, der bringt es damit am besten auf den Punkt. Genauso ist es, genauso soll es sein. Man kann voneinander lernen und vor allem sich gemeinsam präsentieren, wirklich als starke Gemeinschaft, um das deutsche Eishockey auch vorwärts zu bringen.
Ich finde es auch super, dass die beide die gleiche Bühne bekommen, beide die gleiche Bühne nutzen. Du musst nicht zwei Turniere planen, sondern du fährst das Ganze parallel. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten zwar selbst keine in der Mannschaft beim ERC Waldkreiburg, als ich angefangen habe, Schlittschuh zu laufen und meine ersten Spiele zu spielen, aber du hast ganz, ganz viele gegnerische Teams gehabt, wo immer Mädels dabei waren. Und wenn ich jetzt, gestern war es der Fall, im Eisstadion bin, in der SAP Arena, die Laufschule auf dem Eis ist, da siehst du viele geflochtene Zöpfe hinten aus dem Helm raus. Und ich finde das richtig, richtig klasse, wie Patrick Reimer das sagt. Jeder Eishockeyspieler in der DEL kennt irgendwo ein Mädel, die Eishockey spielt. ob es aus Nachwuchszeiten ist oder vielleicht einfach der gleiche Heimat, der gleiche Grundverein, Verband vielleicht.
Es gibt sogar zwischen Eishockeyspielerinnen und Eishockeyspielern.
So definitiv, so sieht es auch aus. Und wenn man jetzt das Hause Eisenschmied nimmt, wo der Markus in München spielt und die beiden Schwestern auch aktive Nationalspielerinnen sind. Also das ist eine super Sache. Ich freue mich da drauf. Ich finde es auch klasse, dass das alles parallel bei Magenta übertragen wird. Also das wird ein geiles Turnier in Landshut. Die Jungs freuen sich drauf, die Mädels freuen sich drauf. Ich bin zuletzt beim Dart Penny Videos gedreht in der SAP Arena. Da waren Nationalspieler da waren Nationalspielerinnen da. Und ich finde das klasse, dass das so zusammengebracht wird, dass man sich da auch untereinander besser kennenlernt. Und du sagst es, man kann immer voneinander lernen. Und du stellst dich jetzt sicherlich nicht dahin und sagst, ha, ich bin Harold Kreis, ich bin der Trainer der Herren-Nationalmannschaft und ich bin hier Moritz Müller und der Kapitän und was soll ich mir von euch abgucken? Vielleicht ist es die Art und Weise der Kommunikation, vielleicht ist es ein bisschen die Herangehensweise an Sachen, die Lockerheit. Vielleicht sagen die Mädels, okay, wir spielen keinen Fußball vorher, sondern wir spielen Tischtennis-Rundlauf, um uns da einzuschwören. Vielleicht sind es irgendwelche Kleinigkeiten, wo du sagst, da kann ich was mitnehmen, da kann ich was lernen, da kann ich mir was abschauen. Ich finde das eine gelungene Sache. Ich freue mich auf das Turnier, obwohl ich an die Menschenskinder nicht ganz so viel Zeit habe, das zu gucken, weil ich selbst in Vorbereitungen stecke. Aber ich werde auf jeden Fall spätestens am Sonntag, am Finaltag, werde ich den Fernseher einschalten und da mal reingucken. Auch die ganzen Werbekampagnen, die da zusammen gemacht werden. Ich glaube, Anti, ich weiß, wir sind ein Eishockey-Podcast, aber im Fußball gibt es sowas nicht, dass die Damen-Nationalmannschaft was mit den Herren gemeinsam macht. Also die Werbeclips, die da laufen. Fußball, hast du den anders. Werbeclip in den sozialen Netzwerken gesehen, wo Harold Kreis in der Penny-Filiale seine Jungs
richtig instruiert? Und fällt mir richtig
Wahnsinn,
gut.
Wahnsinns-Werbeclip. Wer es noch nicht gesehen hat, auf der Seite des Deutschen Eishockey-Bundes ist ein Clip mit Harold Kreis, mit Nationalspielern und Spielerinnen, die in der Penny-Filiale eingesetzt werden, wie er das taktisch aufzieht, wie er kommuniziert, wie Marcel Nöbels mit der Reinigungsmaschine ums Eck gebogen kommt. Sensationeller Clip. Ja. Und ich glaube, das spiegelt die ganze Sympathie, das ganze Miteinander einfach wieder, dass beide Teams, ich sage jetzt bewusst, beide Teams in den gleichen Farben dann auch aufs Eis bringen und verkörpern.
Absolut. Heute übrigens, heute ist Mittwoch, wir zeichnen heute auf um 16.45 Uhr Tschechien gegen Finnland und dann Deutschland gegen Dänemark zur besten Zeit 19:45 bei den Frauen also und die Herren steigen auch heute, morgen Abend, Entschuldigung, ein Österreich gegen die Slowakei, Finnland gegen Dänemark und dann am Abend, morgen am Donnerstag 19:45 Deutschland, Dänemark. Also das ist mal der Anfang des Deutschland-Cups und da freue ich mich drauf, so viel wie möglich Eishockey schauen zu können. Ole, wir müssen langsam uns damit abfinden, dass unser Spiel schon wieder vorbei ist, dass momentan jetzt das Ende eingeläutet wird von der Schlusssirene.
Das ist korrekt, war jetzt auch wieder ein harter, langer Fight. Also Schlusssirene, vielen Dank, dass wir dich hören dürfen.
Kommen wir doch zum 1:1 oder 1:1. Und da muss ich natürlich eine Frage stellen. Ulle, stell dir vor, wir zwei unterhalten uns. Niemand hört uns zu. Und ich frage dich jetzt, Ulle, auf wen der ganzen Jungs, die du sehen wirst am Freitag, freust du dich am meisten und warum?
Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Das ist sehr, sehr schwer, wenn ich jetzt alle in so einen Trichter schmeiße, oben breit gefächert, unten schmal zusammen, wer kommt da raus, wo ich kein Lachen auf den Lippen hätte? Wer mir da ad hoc einfällt, ist tatsächlich auch ein gewisser Robert Hock. Der hat mich gestern noch per WhatsApp-Videocall angerufen und mir gesagt, wie sehr er sich auf dieses Event, auf dieses Spiel freut. Genauso hat mich gestern ein Patrick Köppchen, ein Sven Felski angerufen, die gesagt haben, sie können es gar nicht erwarten. Thomas Martinetz, mit dem habe ich heute Morgen noch telefoniert, der hat gesagt, Ulle, ich freue mich unglaublich. Niki Gotsch ist total aufgeregt. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, eine Starting Six zu bauen, wo ich am liebsten halt alle auf dem Eis hätte. John Tripp meldet sich fast täglich aus Nordamerika, dass er anreist und was er alles braucht und worauf er sich freut. Ilpo Kauanen hat sich gemeldet. Also das ist sehr, 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 sehr schwierig, jetzt diesen einen rauszunehmen, weil mit jedem Spieler verbindest du teilweise eine andere Epoche, auch ganz, ganz andere Geschichten. Mit dem Robert Hock sind wir damals durch den Friedrichspark gelaufen. Ich war 20, wir sind zusammen von Köln gewechselt. Er einer der Topstars der Liga und ich hierhin unterwegs, den Durchbruch in der Liga zu schaffen, was wir zusammen gelacht haben, wie viel Spaß wir hatten. Der Robert war sehr, sehr dünnhäutig in der Kabine. Wenn mal ein Spruch gegen ihn kam, kann es mal sein, dass er 4-5 Tage nicht mit einem gesprochen hat. Er war sehr, sehr, sehr sensibel, aber auch unglaublich stark auf dem Eis, genauso mit einem Nico Püker. Aber ich habe es eben auch gesagt, die anderen Jungs, Patrick Köppchen, Sven Felski, die jetzt da schon einen Tag früher anreisen, damit habe ich natürlich DEB-Geschichten verbunden, auch viele Fights auf dem Eis geführt. Danny aus dem Birken ist auch für mich ein ganz, ganz großer, der da kommt. Wir waren früher Nachbarn. Wir mussten den Danny öfter mal morgens dabei helfen, die Augen aufzukriegen in der Kabine. Er war ja zu Friedrichspark-Zeiten auch dabei und er dann immer gesagt hat, Ulle, ich bin morgens immer so müde, ich krieg das nicht raus und ich komme da nicht hin. Und wenn man sieht, was der für eine Karriere hingelegt hat und wie ja, intensiv wir auch heute noch befreundet sind, öfter mal miteinander telefonieren. Also das ist wirklich, das ist eine schwierige Frage. Ich hab's
also habe ich
angedeutet.
Eine Frage tatsächlich mal stellen können, die du nicht beantworten kannst. Ja, das schön. Ist echt da, schwierig. Das ist doch wirklich schön.
Und ich freue mich so darauf, dass wir einen Tag vorher schon zusammen aufs Eis gehen können, dass wir da nochmal wirklich eine ganz intensive Zeit füreinander, miteinander haben, wo nicht dieser große Event, dieser große Spielcharakter im Vordergrund steht, sondern dass wir da wirklich, ich weiß, wir werden vielleicht 30, 40 Minuten aufs Eis gehen, danach werden wir uns in die Kabine setzen und ein kaltes Bier zusammen trinken. Und dann das wird so der Moment sein, da lehnt sich ein Christoph Ullmann auch mal zurück und lauscht den anderen einfach und hört denen zu und guckt sich so ein bisschen um und saugt auf. Und das ist sowas, wenn du weißt, die Jungs steigen in den Flieger, steigen in den Zug oder ins Auto, fahren etliche Kilometer, etliche Stunden wegen mir, wegen Markus, wegen uns beiden, um das Ganze nochmal so aufzusaugen, mitzunehmen. Wie lange ist Ronny Arendt schon nicht mehr auf den Schlittschuhen gestanden? Den sieht man ganz selten in der Arena. Und der war der Erste, wo ich gesagt habe, wir haben Donnerstagabend eine Eiszeit. Wer hat Bock, zu vorbeizukommen? Es hat keine 10 Sekunden gedauert. Da hat der Ronny Arendt geantwortet. Der war der Erste, den ich auf dem Zettel aufgeschrieben habe, dass er dabei ist. Also das ist Wahnsinn. Dann siehst du, was das für 2 Tage werden. Und mit dem Ronny habe ich ja ganz andere Geschichten erlebt als mit dem Robert Hock zum Beispiel. Und das ist sowas, wo ich mich dann einfach umgucke, lauschen werde, genießen werde und ganz, ganz viel aufsaugen werde. Und ich bin dann auch so ein Typ, Christoph Ullmann, der dann bewusst das Telefon weglegt, weil das kannst du ja gar nicht in Fotos einfangen. Was soll ich da fotografieren oder filmen oder mit versuchen festhalten zu wollen? Weil das sind Sachen, die bleiben dann, glaube ich, so besser hängen. Die fotografierst du mental für dich, für deinen Kopf und nimmst diese Erinnerungen mit. Und da freue ich mich extrem drauf.
Der Mentalfotograf, da haben wir es doch. Christoph Ullmann legt das Handy weg, was ich auch für richtig sinnvoll halte, weil Bilder werden genug auftauchen. Da brauchst du dich nicht drum zu kümmern und kannst es viel besser aufsagen. Das ist absolut so. Ich freue mich auch brutal drauf. Ich werde natürlich auch da sein, keine Frage. Und das Programm wird morgen final besprochen. Ich bin da bei der Sitzung auch dabei, wo
es
final...
Da wirst du Informationen kriegen, die ich noch nicht habe.
Ganz
und,
genau.
Und wahrscheinlich auch erst am Freitag sehen wir, da freue ich mich. Aber vielleicht kann ich das Ganze doch ein bisschen abrunden. Und zwar bin ich noch nie mit meinem Sohn im gleichen Trikot auf dem Eis gestanden. In der gleichen Mannschaft. Das wird schon was, wo ich dann sicher mal rüber gucken werde und vielleicht auch ein bisschen schlucken werde, definitiv. Der hat mich auch gefragt, Papa, du bist ja Center, aber kann ich dich auch mal wegschicken? Kann ich auch mal einen Bulli nehmen, weil er auch Center spielt im U15-Bereich? Also das sind schon Sachen, wo ich mich extrem drauf freue, weil ich auch weiß, dass das so wie am Freitag, wenn ich mit dem Lennox dann zusammen in der Starting Six stehe und zusammen zum Bulli gehe, was ja dann unsere oder meine Tochter einwerfen wird, wenn wir drei da so zusammenstehen, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf.
Ja, da bricht mir fast die Stimme weg. Also, okay, super, Ulle, vielen Dank für diese Einblicke und wir hören uns nächste Woche dann schon wieder.
Da freue ich mich richtig drauf. Dann gibt es viel Deutschland Cup zu besprechen. Dann gibt es vielleicht die ein oder andere Aftershow-Party-Story, die wir dann vielleicht nochmal aufrollen oder diskutieren müssen. Ich freue mich drauf, Anti. Das wird ein schönes Wochenende. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, dass viele von euch, die da draußen zuhören, mit dabei sind in der Arena. Dann schon mal vorab danke, dass ihr kommt, dass ihr da so einen schönen Tag, schönen Abend für uns draus macht. Der Markus, das kann ich auch wiedergeben, freut sich auch brutal. Der ist auch total aufgeregt. Und ja, ganz getreu dem Motto, ich habe es immer wieder gesagt, es ist angerichtet. Und Udo Scholz hat auch immer, wenn er Werbung für seine Weinschenke in Friedelsheim gemacht hat, hat immer hinten raus gesagt, kommt alle. Und ich glaube, das ist, so kann man schön aufhören. Ich freue mich aufs Wochenende, Anti, und ich freue mich auch mit dir darüber nächste Woche wieder zu sprechen.